Ja, vor euch, also demütig zu sein, Fehler zu machen, wie ich heute. Aber danke, Hanna, für deinen Dienst. So, jetzt fange ich einfach an. Hallo, liebe Geschwister und Gäste. Ich möchte besonders euch herzlich willkommen bitten zur Ekklesiegemeinde Bremen. Wenn du neu hier bist, wollen wir gerne mit dir nach dem Gottesdienst dann reden und dich ein bisschen kennenlernen und erzählen natürlich über unsere Kleingruppen und langsamer. Ah ja, du übersetzt. Okay, dann langsamer. Ja, wir werden gerne mit euch reden und euch kennenlernen. Und auch ein bisschen erzählen über die Kleingruppen, die wir neu starten, ab letzter Woche eigentlich. Wir werden gerne, dass du einen Anschluss damit hast in der Gemeinde und du Leute kennenlernen kannst. Aber ja, wie du gehört hast, zuerst von Andy. Und vielleicht also von der anderen Woche, wo ich hier war und ein Video gezeigt hat. Ja, ich bin der Typ mit dem pinken Hoodie, der ein Video gemacht hat, der manchmal Schlagzeug spielt. Und ja, ich bin auch eigentlich trainiert als Pastor. Meine Spezialität liegt aber in Jüngerschaft und Training zu geben, wie man Evangelisation macht in einer Welt und in einer Society, wo weniger Evangelisation gemacht wird. Schwer gewährt, Evangelisation auf Deutsch. Aber ja, ich habe viele Titel von meiner Arbeit gehabt. Wie gesagt, ich bin Pastor. Oft nenne ich mich Gemeindegründer, weil Hauptsache ist meine Arbeit und war meine Arbeit in Hamburg zum Beispiel, neue Gemeinden zu starten oder Pastors zu unterstützen, die neue Gemeinden starten wollen. Aber eigentlich bin ich rausgeschickt aus Missionar von einer Missionsgesellschaft. Und wir sind von einer sehr großen Gesellschaft, wo wir 3000 ungefähr Familien haben überall der Erde. Und wie gesagt, die sind auch manchmal Gemeindegründer, Pastoren oder echte Missionaren, die übersetzen die Bibel für Völker, die das niemals gehört haben. Natürlich ist das meine Situation nicht. Wir leben in einer anderen Welt, was ich eigentlich ähnlich sagen ist, wie in Texas ist es hier, von der Religionsgedankenes her und so weiter. Aber ja, wie sind wir nach Deutschland gekommen, warum ist das passiert, würde ich gerne ein bisschen mich vorstellen und diese Geschichte erzählen. Und natürlich fängt das immer an wie eine gute Geschichte mit einer hübschen Frau. Ich habe meine Frau kennengelernt an der Uni in Fort Worth, Dallas. Wir waren beide in Southwestern Baptist Theological Seminary. Das ist ein Mund voll, oder? Ja, und sie wollte Missionarin werden und studiert Missions. Und ich wollte Pastor werden und wir waren auf unterschiedliche Wege. Aber das ändert sich noch ein bisschen Zeit. Ne? Ich habe Rachel gesagt, dass ich Interesse in sie habe und sie sagte, cool, ich fliege nach China. Und ist weggeflogen. Aber nein, eigentlich haben wir damals entschieden, wir werden dann einander ein bisschen besser kennenlernen. Und sie war 6 Monate weg in China und wir haben einander sehr gut kennengelernt, aber es fängt an in Chapel. Also jede Woche mussten wir 3-mal die Tage ein Predigt zuhören in der Schule. Wie cool ist das? Aber ich bin neben sie gesessen und ich habe ihre Bibel gesehen und das war fast kaputt. Und am Anfang vielleicht denkst du, oh Mann, sie hat keine Liebe für ihre Bibel. Nein, aber sie hat das geöffnet und alles war unterstrichen. Es hat so viele Notizen und ich habe gesagt, ich muss diese coole Frau kennenlernen. Ja, aber nach 6 Monaten in China, nur 1 Monat, als sie weg war, war ich ziemlich sicher, ganz sicher, dass ich sie heiraten werde. Und ich habe schon den Ring gekauft. Ganz, ganz schnell. Also wir hatten einander nur 4 Monate kennengelernt. Seit 4 Monaten haben wir gehabt, um einander zu kennenzulernen. Ja, ich dachte, vielleicht sollte ich mich auch ein bisschen informieren über, was man overseas machen kann, was man in andere Länder machen kann. Ich hatte keinen Bock, damals nach China zu gehen, aber wir hatten eine Missionswoche in der Schule. Und dieser Fokus dieses Mal war eigentlich auf Europa. Und das finde ich voll seltsam. Normalerweise, wenn man denkt an Missionen, denkt man an Afrika, Mittelmeer und unterschiedliche Länder. Nicht das Land, wo die Reformation angefangen ist, wie hier in Deutschland. Und ich habe aber einen Typ kennengelernt, der heißt Kevin. Und der hat mir krasse Dinge erzählt. Der war Gemeindegründer in Hamburg und der hat da gelebt seit 10 Jahren. Und seine ganze Arbeit war, neue Gemeinden zu starten. Und kennt ihr vielleicht diese Statistik, vielleicht nicht, aber in Deutschland, in Norddeutschland ganz besonders, das ist ein sehr hartes Ort, wenn es mit Religion zu tun hat. Wir sind -2% neue gläubige Menschen in Deutschland. -2. In Texas, von woher ich komme, ist das 25%. Und das heißt, wir haben mehr gläubige Leute, mehr Leute, die Interesse haben, Pastoren zu werden, mehr Leute, die trainiert werden als Pastoren, und einfach überall ist der Kultur relativ gläubig. In Hamburg konntest du über 100 Menschen ansprechen, bevor du eine neue, also ein anderer Christ findest. Und das hat mich so stark überrascht, weil ich hatte gerade über die Reformationsthemen gelernt und Martin Luther und alles, was passiert ist in Deutschland. Und in Deutschland haben wir ganz viele sehr gute Theologen. Und wir lernen von den deutschen Theologen in den USA. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Wie kann das dann sein? Und ich habe auf jeden Fall gesagt, wir müssen helfen. Und so, Rachel kommt zurück von China und ich habe sie alles erzählt, was passiert ist und dass sie diesen Typ kennengelernt hat. Und ich wollte vielleicht nach Deutschland gehen. Und sie sagte, okay, dann vielleicht machen wir das. Wir sind später geheiratet und ich habe auch einer deutschen Freund erzählt über meine Vision, dass ich nach Deutschland gehen will, als Missionar zu arbeiten. Und der war in der Tat überrascht. Und der war eigentlich beleidigt, dass ich sowas gesagt habe. Der ist nach den USA gekommen, um als Pastor zu trainieren und zurückzugehen, in seine Gemeinde zu arbeiten. Und denkt selber, warum brauchen wir dich als Missionar? Warum brauchen wir dich? In meinem Land brauchen wir keine Übersetzung von der Bibel. Wir haben das schon jetzt seit 500 Jahren, können die Leute die Bibel lesen. Und ja, später haben wir einander kennengelernt in Hannover und alles ist gut. Aber das war auch eine sehr interessante Erfahrung für mich. Wie fühle ich über Missionaren in meinem Land, in den USA? Und seit Jahren habe ich gesagt, ich wünsche mehr. Ich wünsche mir, dass mehr Leute nach USA kommen werden. Weil wie gesagt, wir haben, obwohl wir 25% haben in Texas, die gläubig sind, das ist nicht die gleiche Geschichte in Kalifornien, in New York City, in großen Städten, überall der Erde. Leute gehen so schnell wie möglich nach großen Städten und sammeln sich. Und da ist, wo die meisten Leute verloren sind. So, 4 Jahre später sind wir auf einem Flugzeug. Wir sind verheiratet, wir haben 2 Kinder und wir können es nicht glauben. Wir sind auf dem Weg nach Deutschland. Und Rachel war auch schwanger mit unser 3. Kind. Und jetzt müssen wir zu einem neuen Land gehen, wo wir die Sprache nicht kennen. Wir können kein Brot bestellen. Und ja, wir sagen, okay, los geht's. Wir wollen das Evangelium teilen, wir wollen Gemeinde gründen. Nein, du musst zuerst in der Sprachschule gehen, um Deutsch zu lernen. Und das taucht auf jeden Fall Leben und viel Spaß, das wisst ihr schon. Nee, das war 14 Monate in einem Intensivkurs, wo wir Leute kennengelernt haben und wirklich nur angefangen, unser Ministry dort. Aber als wir in der Sprachschule waren, hatten wir unterschiedliche Outreach-Events, die wir gemacht haben, besonders auf der Hamburger Uni. Und wir hatten ein Team, die sind gekommen, um uns zu unterstützen. Wir hatten Baseballcamps gemacht, wir hatten Kinderfreizeits gemacht auch, also Familienfreizeits gemacht für Kinder. Aber dieses Team kommt nur mit uns, der Stadt ein bisschen kennenzulernen und mit uns zu gehen und in unseren Ministries zu helfen. So am Dienstag sind wir oft zu der Uni gegangen und unser ganzes Ziel war, für Menschen zu beten. So, ich komme zu Doro und ich sage, hallo. Kann ich irgendwie für ihn beten? Und Doro werde normalerweise antworten, beten? Was meinen Sie mit beten? Ja, ich bin ein Nachfolger von Jesus, ich glaube an Gott und den Kraft Gottes. Ich werde gerne für ihn beten, wenn Sie wollen. Für Studium, für Arbeit und so weiter. Und dadurch fangen wir Gespräche an mit Menschen über das Evangelium. Normalerweise beten wir für niemand, weil die wollen zuerst informiert werden, über was ich mache und warum ich diesen Typ angesprochen habe. Und ich war eigentlich Übersetzer dieses Mal und die Amerikaner mussten zu fremden Menschen gehen und versuchen, die anzusprechen, obwohl die kein Deutsch machen können. Und so, wir haben Tim kennengelernt an der, neben der Bühne, also Fountain, und er isst sein Mittagessen. Und hey Tim, wie geht es dir? Können wir irgendwie für dich beten? Und er sagte, beten? Warum? Wie immer, warum beten? Also wir glauben an Gott. Ja, wir wollen gerne für dich beten. Und sagte, ja, ich bin konfirmiert, ich bin eigentlich auch Christ. Und ich benutze dann eine interessante Trick, die ich oft benutze. Ich sage, schön, dass du konfirmiert bist. Du weißt dann, dass wir sollen das Evangelium teilen mit anderen Menschen. Vielleicht können wir einfach miteinander üben. Und ich habe ihm gesagt, kannst du mir das Evangelium erzählen, als ob ich Jesus niemals kennengelernt hatte? Und er fängt an und sagte, ja, es gibt damals Adam und Eva. Fängt sehr gut an, ne? Adam und Eva, und die waren im Garten, aber die haben ein Baby und der Baby heißt Jesus. Und da habe ich gedacht, das übersetze ich für meine Amerikaner-Freunde nicht, weil die werden anfangen zu lachen und ich will diesen Typ nicht verlieren in dieses Gespräch. Ich habe gesagt, Tim, das hast du sehr gut gemacht, aber ein paar Fehler waren da drin. Darf ich? Und ich habe ihm das Evangelium wirklich erklärt. Und er sagte, dass er konfirmiert ist. Und er sagte, dass er das Evangelium versteht und dass er sogar Christ ist. Und dann habe ich ihn gefragt, wenn du das Evangelium nicht selber teilen kannst, wie weißt du, dass du selber ein Christ bist? Wie kennst du das Evangelium? Und das war so eine starke Realität für mich und für die Leute, die nebenbei waren. Okay, wie verloren sind die Leute in Deutschland? Aber es ist nicht eigentlich weit weg von meiner Kultur. Meine Eltern sind so aufgewachsen in einer moralischen Familie, wo christliche Werte sind sehr beliebt und zuerst vorgestellt. Aber gehen die in der Gemeinde? Ja, ab und zu. Glauben die wirklich? Nein. Meine Eltern sind später Christen geworden. Und viele Leute glauben in den USA, weil die von einer christlichen Familie kommen, sind die schon gläubig. Aber ist nicht wahr. Und viele Leute hier in Deutschland glauben, dass die, weil die konfirmiert bin, weil die diese coole Geschenk- und Konfirmationsparty machen kann, sind die schon in den Club. Aber so ist der Eintrittskarte nicht. Wir müssen wirklich selber an Jesus glauben. Ich kann nicht für meine Eltern glauben, ich kann nicht für Tim glauben. Meine Eltern können auch andersrum nicht für mich glauben, nicht genug, damit ich gerettet bin. Und so Tim war demütig und sagte, Mann, ich habe nie sowas gehört, wie du mir das erzählt hast, dass Jesus mich lieb hat, dass ich vergeben sein kann. Ich will gerne weiter mit dir reden. Der war unrecht und der versteht das. Und das ist ein bisschen die feste Geschichte, wie ich verliebt bin mit Deutschland und wollte hierher kommen und integrieren und verstehen, wie die Menschen ticken und das Evangelium erzählen, statt nicht erzählen. Aber das bringt mir eigentlich zu meinem Text für heute. Kannst du schon anfangen? So, ich lese sehr gerne von der Elberfelder, weil es am nahesten ist zu diesem Text. Aber das heißt nicht, dass es einfach ist für mich vorzulesen. So, viele Gnade brauche ich auch. Und wir fangen an mit ein bisschen Kontext für diesen Text. Und wir sind in Lukas 15. Fangen wir mit Vers 1 an. Er sprach aber, ein Mensch hatte... Wait, ich bin bei 11. Oh nein, ich bin andersrum. Ha! Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihm zuzuhören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten mürrten und sprachen, dieser nimmt Sünder und isst mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen diesen Gleichnis und sagte, welche Menschen unter euch, der hunderte Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt sich die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. So, mit wem spricht Jesus gerade? Der war gerade im Gespräch mit Sünder, mit Menschen, die also nicht geliebt waren, nicht gut waren in diesem Kultur, Zöllner. Oh nein, nicht die Zöllner. Die nehmen unser Geld weg. Aber die schummeln oft. Die reden mit, also die Niedrigsten von der Community. Und das musst du eigentlich verstehen. Wann das Sohn Gottes kommt zu die Erde, warum will er nicht seine Zeit verbringen mit seinen Priestern, die Pharisäer? Und die hatten keinen Demut. Also die Pharisäer waren Leute, die werden auf die Straße beten, ganz laut für die anderen Menschen. Die waren sehr gesetzlich Und die haben eigentlich ihr Korn gesammelt, damit die ihre 10% geben kann. Und dann haben die jede Tub gesagt. Die waren so stark an ihrer Glauben. Eigentlich bin ich neidisch, wie stark die sind und wie treu die waren. Aber die haben das nicht wirklich verstehen. Und Jesus sagte, ich bin auch in einem anderen Text, ich bin nicht hier, um gesunde Menschen zu heilen. Ein Erzhund heilt keine gesunde Menschen. Der besucht die kranke Menschen. Und dann fängt er an, um eine Geschichte zu erzählen. Oh, danke. Er spricht aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Und der Jünger von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die halbe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der junge Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort er sein Vermögen, in dem er verschwindet. Der verschwindet alles. Wow, was für ein Mundvoll. Kannst du dich vorstellen, dein Kind kommt zu dir und sagt, nee, ich will meine Erbe jetzt haben. Alles, was gehört mir, will ich jetzt haben. Und kannst du auch vorstellen, aus Elternteil zu sagen, ja, okay, gebe ich dir. Hier, mach, was du damit willst. So, Jesus erzählt natürlich eine Geschichte zu dieser Pharisäer und diesen neugierig, weil das wird auch nicht normal sein, dass ein Vater also so viel Geld gibt zu deinem Kind, damit er Party machen kann. Und das macht er. Der hat alles verschwendet. Durch Essen, Alkohol, Frauen in ein fremdes Land, was auch eigentlich verboten war, um die andere fremde Lande zu leben damals, durch die jüdischen Gesetze. Der macht alles ganz falsch. Und vergiss nicht, mit wem er redet, die Pharisäer. Und die verstehen, wow, der Typ macht so viel falsch. Und dann erzählt Jesus weiter. Musst du machen. Als er aber alles verzehrt hat, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und er selbst fing an, Mängel zu leiden. Und er ging hin und hängt sich an einen Bürger jenes Landes, der schickt ihn auf seine Acker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schotten, die Schweine fressen. Und niemand gab ihn. Kannst du dich auch vorstellen, in irgendeiner Situation so demütig ist, dass du die Futter essen musst von einem Bauernhofftier. Und nochmal, dass die Schweine absolut verboten war. Jesus spricht mit Menschen, die vielleicht niemals ein Schwein angefasst hat. Niemals auf keinen Fall gegessen hat. Und diesen Typ isst mit die Schweine. Sein Geld war weg. Der fühlt sich auf jeden Fall hoffnungslos. Und vor allem, der Sohn sollte nichts mit Schwein zu tun haben. Aber so ist seine Situation. So war Tims Situation. Der glaubt, dass er alles richtig gemacht hat, aber sitzt unbewusst in einer hoffnungslosen Situation, außer dass jemand ihm erzählt, dass er Jesus braucht. Nächste bitte. Danke. Als er aber zu sich kam, sprach er, ich bin zu weit gegangen. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber komme her, um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einer deiner Tagelöhner. Tagelöhner, Bediener, Sklave. Er sagt, hey, lieber Brot essen und so demütig sein, dass ich wieder zurück zu meinem Vater gehe, als hier sterben. Aber er schämt sich und er versteht, die Beziehung ist kaputt zwischen ihm und seinem Vater und seiner Kultur, sein Gott. Er sagte, ich habe Unrecht und ich gehe da wieder nach Heim. Nächste bitte. Dann. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven und sagte, bring schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut eine Ringe an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachte es und lass uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fing an, fröhlich zu sein. Du hast alles verschwendet, von was dein Vater dir gegeben hat. Du kommst nach Hause und er sagte, ey, du schuldig, was hast du mit meinem Geld gemacht? Nein, unarm, gekusst werden, geliebt werden und ein frohes Fest gegeben. Natürlich, meinte Jesus in die Geschichte, ist der Vater unser Gott im Himmel. Und der Sohn, der weggegangen ist, ist der Sünder, der auf dem Holzweg ist. Aber der kommt zurück durch sein Unrecht und sagte, ich habe nichts mehr. Ich habe nichts zu geben. Nicht wie die Pharisäer, die alles teilen und für Gott sparen. Nicht wie die Pharisäer, die auf die Straße beten vor allem und zeigen, wie gut die sind. Der Sohn kommt mit nichts in die Hand. Und sein Vater hat ihn so viel lieb und akzeptiert ihn zurück. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die haben natürlich ein Feier. Wir können weiter. Ja. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus nähert, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei. Und er kündete sich, was das sei soll. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig. Der Bruder wird zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Der Bruder war entscheidet und geärgert. Also, das habe ich geschrieben. Der Vater geht zu ihm und versucht dann mit dem Typ zu reden. Es geht nicht. Nächster. Da waren wir. Er aber antwortet und sprach zu dem Vater: Sei so viele Jahre deine ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals eine Bockschen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewessen werde. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Halb und deine Habe und mit Hören durchgebracht hat, hast du ihm das gemaste Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist deins. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden geworden. Oft glauben wir, dass die Geschichte geht wirklich um der erste Sohn, der weggegangen ist. Weil wir vergleichen oft unsere Geschichte mit seines. Weil ich würde sagen, viele von uns hier haben Jesus schon kennengelernt. Und wir haben so eine Geschichte. Vielleicht nicht so krass, vielleicht haben wir nicht mit die Schweine gegessen. Aber wir sind mit leeren Händen zu Gott gekommen und gesagt haben, rette mich. Rette mich. Das ist Unrecht. Aber ich sage dir, wegen wer Jesus diese Geschichte erzählt, mit wem er redet, die Pharisäer, diese Geschichte geht eigentlich um den zweiten Sohn, der außerhalb der Feier steht. Der versteht nicht das Gnade Jesus. Der versteht nicht das Gnade von Gott. Wenn er mit leeren Händen kommt und nicht auf sein eigenes Werk sich groß gebaut hat, wenn er nicht Selbstrecht hat, könnte er auch gerettet werden und mitteilen in dieser Feier. Und deswegen ist das so wichtig zu wissen, mit wem Jesus spricht, wann er spricht. Weil hier sehen wir, dass genauso wie der erste Bruder können wir zu Gott kommen. Genau wie der erste Bruder könnte Tim zu Gott kommen. Aber wir beide wohnen in Ländern, die glauben, dass die alles haben, was die brauchen. Ich komme aus einem Land, wo wir alles haben. Konsumieren ist unser erster Wert. Sachen zum Kaufen, die nächste Ding zu haben, Social Media zu haben, auf TikTok berühmt zu sein, YouTube zu haben, alle die elektronischen Geräte. Und das ist nicht so weit weg von Deutschland. Menschen glauben, dass die auch hier alles haben, was die wollen. Universal Healthcare, Brot, die haben alles. Und guck mal, als wir schlafen, beide Länder, ganze Europa, Afrika ist das allergrößte christliche Kontinent geworden. Der Untergrundgemeinde in China explodiert und ist lebendig. Und da alle verlorenen Leute sind der Middle Class, normale Mensch in Europa und in den USA. Und ich glaube, Andreas ist nicht so mehr enttäuschend, dass ich hier bin. Wir arbeiten eigentlich, nicht der Andreas, also der andere Freund, der ich erzählt habe, dass ich nach Deutschland komme, der freut sich, dass ich hier bin und will, dass wir mehr Mitarbeiter brauchen. Und das wünsche ich mehr. Ich brauche euch. Ich brauche euch, dass ihr zu anderen Menschen geht, wie ich zu Tim gegangen bin, nur für ihn zu beten und zu fragen, wie ich ihm helfen kann. Und dann kommt das raus, dass er Jesus braucht. Ihr müsst helfen. Jesus bittet nicht nur die Pharisäer, die umgekehrte Sünder hat er genommen aus seinen Jüngern. Fischermen, nicht gelernte Priester. Und so, wenn du denkst, ich muss ein gelernter Priester werden, um das Evangelium zu teilen, ist das absolut falsch. Wir haben einen Spruch in meiner Gesellschaft und das heißt, Jesus liebt dich, Jesus will dich retten. Und Jesus will deine Menschen retten. Und was es bedeutet ist, Jesus liebt mich, hat mich gerettet, ja. Aber es gibt Leute in meinem Leben, die besonders für mich sind. Jason hat diese Menschen nicht in seinem Leben. Und ich soll nicht Jason reinbringen, um das Evangelium zu diesen Menschen zu teilen. Jesus hat mir diese Menschen gegeben. Ich soll das Evangelium zu dir teilen. Weil wenn es von mir kommt, wir sind schon befreundet, kommt das viel besser an. Und wenn wir erinnern, dass unser Land braucht mehr Unrecht, gehen wir auch mit leeren Händen und sagen wir zu Jesus, diese Arbeit auch können wir nicht ohne dich machen. Das Evangelium zu teilen ist auf jeden Fall scary. Wir brauchen Mut. Aber unsere Aufgabe ist zu erzählen, Jesus, Gottes Aufgabe ist, die Herzen zu verändern. Und vielleicht sitzt du hier mit leeren Händen und sagst du, diese Geschichte habe ich niemals gehört. Ich will Jesus auch haben. Wir werden gerne mit dir nach dem Gottesdienst reden darüber. komm mal zu einer von uns, ich, Rosi, Andreas, sprich uns an. Und wir werden gerne weiter erzählen über das Evangelium Jesus und wie du eine Beziehung mit ihm haben kannst. Aber ich werde für uns dann jetzt beten und dann haben wir noch ein Lied und dann haben wir Kaffee heute. Dann werden wir draußen auch Kaffee haben und Zeit, also miteinander zu unterhalten haben. Ja, lass uns beten. Gott, liebe Vater im Himmel, vielen Dank für diese Geschichte. Vielen Dank, dass dein Evangelium geht überall in mein Land, in Deutschland, dass wir alle auf die gleiche Ebene sind, weil wir dich brauchen. Gott, bitte helf uns mit unserem Stolz, mit unserem Unrecht, mit unserer Vergangenheit. Ich glaube, es ist schwer, von Ländern zu kommen, wo oder in Ländern aufgewachsen zu sein, wo es ist uns bekannt und normal, dass Christentum gibt. Helf uns nicht zu vergessen, dass wir jeden Tag aufstehen müssen und entscheiden müssen, Jesus, ich folge dich nach und ich werde deine Evangelium weiterleiten. Ich werde anderen Menschen erzählen über dich und was du in meinem Leben getan hast. Gott, danke für was du für uns gemacht hast auf dem Kreuz. Danke für diese tolle Geschichte, was du uns gegeben hast, um zu zeigen, dass egal wie großartig wir sind in unserer Community, können wir dich haben, können wir gerettet werden. Danke, dass wir wie diese verlorene Sand sein können und zu dir kommen und du wirst uns umarmen und wir können irgendwann in die Zukunft ein großes Fest mit dir haben. Wir freuen uns total auf dich, Jesus. Vielen, vielen Dank in Jesus' Name. Amen.